Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wirtschaftsversprechen Deutschlands. Heute wieder in der Spezialausgabe Generation im Wandel. Ich freue mich total, hier zu sein. Warum? Wir haben heute die Abschlussfolge der ersten Staffel und die haben wir mit niemandem weniger als mit Henning Rodekor. Wir sind nämlich heute hier bei Filter zu Gast. Ich freue mich und in diesem Sinne, Carsten, Henning, herzlich willkommen.
Moin und ich glaube am Ende einen schöneren, grandioseren Abschluss hätten wir uns für diese Staffel nicht wünschen können. Ein großes Finale.
Ja, vielen Dank ihr beiden. Herzlich willkommen euch. Und danke, dass ihr das so groß ankündigt. Also es kann ja jetzt nur noch gut werden.
Kann und muss, ja. Wir legen die Messlatte immer sehr, sehr hoch. Also wir freuen uns hier zu sein. Auf der anderen Seite, Filser ist tatsächlich, ich glaube, für viele ein Begriff. Ja, die Marke kennt man, ich glaube, sogar deutschlandweit. Ihr habt mehrere Beliebtheitswettbewerbe der Marke tatsächlich, wo ihr genannt werdet, ganz vorne mit dabei. Dich kennt man vielleicht nicht ganz so, obwohl du eigentlich die Strippen im Hintergrund jetzt anscheinend eine Weile tatsächlich leitest. Deswegen stell dich doch mal ganz kurz ein bisschen vor.
Das mache ich gerne. Also, mein Name hattet ihr schon verraten, Henning Rodekor. Ich bin gerade noch 52 Jahre alt und mittlerweile seit fast 20 Jahren hier in der Geschäftsführung des Unternehmens. Mit Leib und Seele Familienunternehmer. Familie und Unternehmen gehört für mich beides dazu, hat auch eine hochspannende Schnittmenge, auf die wir nachher vielleicht nochmal kommen. Und ich bin sehr, sehr gerne euer Gast.
Wir kommen ja nachher nochmal auch auf die Firmenkonstrukte und auch natürlich auf das Thema Familie in der Organisation. Aber wir fangen ja den Podcast mit einem Spiel an, Two Truths and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Carsten und ich werden gleich wieder glorreich raten, ja, und hoffen auf einen guten Abschluss dieses Jahr. Ja. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast. Welche drei Anekdoten sind es?
Ja, also drei vielleicht ein bisschen spannende, ein bisschen auch unterschiedliche Anekdoten, so soll es ja auch sein. Erste, Familienunternehmen. Wir sind seit 4 Generationen Familienunternehmen und haben gleichzeitig 4 Brüder einer anderen Familie bei uns in den Kollegen. Zweite Geschichte, meine große Leidenschaft neben dem Unternehmen sind Rinder. Ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld mein erstes Rind gekauft. Heute ist meine Zucht 36 Köpfe stark und die Pflege der Tiere ist das, wobei ich fantastisch abschalten kann. Dritte Geschichte, Schnittmenge Familie und Unternehmen. Das hieß bei uns zu meiner Kindheit, dass wir jeden Sommerurlaub ohne unseren Vater verbracht haben, denn der musste in der Sommersaison hier in der Produktion und in der Logistik zum Beispiel Stapler fahren, die Kundenfahrzeuge beladen etc., hat uns dann am letzten Urlaubswochenende von der Nordsee abgeholt.
Drei Knallergeschichten. Sven, was hast du mit deinem Konfirmationsgeld eigentlich gemacht damals?
Ey, das ist eine richtig gute Frage. Da müsste ich echt mal überlegen. Wahrscheinlich habe ich mir ich habe mir damals einen Computer gekauft.
Ja, ich hatte einen Kassettenrekorder, das weiß ich noch. Kassettenrekorder war bei mir hoch im Kurs. Meine Güte, wie alt man ist, ne?
Ja, ne? Also mein Tipp, also 4 Generationen, 4 sozusagen neue Brüder sozusagen involviert. Ich glaube, mich zu erinnern, dass diese Konstellation wahr sein kann. Rinder, ganz ehrlich, ich liebe die Geschichte. Ich hoffe, dass es tatsächlich echt ist. Ich kann mir das auch gut vorstellen.
Was
bei der
ist denn
Pflege
so ein Rind eigentlich?
Was kostet denn so ein Rind?
Ja. Je nachdem, also ein Kalb kriegst du für 250, 300 Euro. Ja, und die Ausgewachsenen sind dann deutlich teurer.
Ich sag drei ist die Lüge.
Ja.
Was sagst du?
Ja, ich finde das total bodenständig. Der Vater, der mit eingreift bei der Belegschaft, deswegen glaube ich, dass ich nehme das Rind. Ich nehme es raus. So cool ich diese Geschichte auch finde, aber ich nehme das Rind raus. Das ist die Lüge.
Okay, wir lösen am Ende auf, was tatsächlich die Lüge war. Wahnsinn. Lass uns zurückkommen. Lass uns über Filter sprechen. Wenn ich dich fragen würde, was macht Filter tatsächlich aus? Wie würdest du das eigene Unternehmen sozusagen beschreiben? Was ist das Geschäftsmodell? Was macht es für dich am Ende so besonders?
Also Filser als Unternehmen ist für mich ein riesengroßer Punkt und Kern vielleicht meines unternehmerischen Lebens. Filser füllt seit 112 Jahren Mineralwasser und Erfrischungsgetränke ab. Wir erreichen dieses Jahr unsere Rekordzahl, so dass alles so in den nächsten Tagen noch weitergeht, von 580 Millionen Füllungen hier am Standort Bruchhausen-Filsen. Filser ist für mich das reinste und natürlichste Mineralwasser, was man trinken kann. Es ist ein Schluck Natur zum Trinken für unterwegs, wo immer man ist. Und die Marke Filser steht für mich für höchste Qualität, Vertrauen und Natur. Und deswegen haben wir auch für Filser unseren Naturschwur entwickelt, was bedeutet, dass wir unser Selbstverständnis daran sehen, nicht nur das reinste Mineralwasser abzufüllen, sondern in allen Erfrischungsgetränken, die wir mit diesem Mineralwasser herstellen, ausschließlich natürliche Zutaten einsetzen. Wir haben keine Farbstoffe, keine künstlichen Aromastoffe, wir haben keine künstlichen Süßungsmittel. Wir haben gelegentlich Süße aus der Frucht, wir haben gelegentlich normalen Zucker als Süße, aber wir haben nie irgendwelche künstlichen Zutaten bei uns drin. Das ist unser Anspruch. Wir leben auch damit, dass wir wir leben auch dafür, dass wir unsere Erfrischungsgetränke immer gesünder machen. Das heißt also, von den hohen Zuckergehalten, die wir früher mal hatten, gehen wir immer ein Stück weiter runter. Wir haben unseren Durchschnittskaloriengehalt in den letzten 20 Jahren, vielleicht 15 Jahren, von 19 Kalorien pro 100 Milliliter auf 11 runtergesetzt. Wir sind also damit schon kalorienarm gestartet im Durchschnitt. Und sind jetzt nochmal deutlich drunter. Warum erzähle ich das? Weil das ein Teil unserer Philosophie ist. Wir wollen natürlich sauber und ordentlich wirtschaften, aber wir wollen das so machen, dass wir das für alle gut und verträglich machen. Das heißt für die Natur, für die Umwelt, für das Klima und natürlich auch für unseren Konsumenten. Wir wollen im Erfrischungsgetränkebereich runter von den hohen Kalorien, die ja teilweise in der Erfrischungsgetränkebranche immer noch da sind, und hin zu gesunden, leichten und dabei vollkommen natürlichen Getränken.
Was mich dabei interessieren würde, wie trägst du diese Philosophie, dieses Verständnis, wie trägst du das in die Unternehmenskultur weiter, wie trägst du das zu den Mitarbeitenden, wie wird das hier am Standort, wie wird das im Handel gelebt?
Das ist ein Prozess, den wir natürlich schon viele Jahre gehen. Ein Thema ist ja unser Generationswechsel. Seitdem meine Schwester und ich die Führung des Unternehmens übernommen haben, haben wir hier relativ viel in der Kultur bewirken können. Und das bedeutet auch, dass wir immer vorleben, dass wir natürlich nicht unseren Mitarbeitern, die wir gut ausgesucht haben, und wir haben hervorragende Mitarbeiter, nicht ins Detail pfuschen. Aber wir sind in sehr engem Austausch und haben, naja, Workshops auch natürlich, aber man kann sich auch ein bisschen überworkshoppen, aber in der engen Führung und im Dialog und im täglichen Miteinander ist es, glaube ich, am einfachsten und am transparentesten, diese Ziele voranzubringen. Und natürlich sind die Aufgaben für uns in der Unternehmensspitze erstmal die Ziele vorzugeben, den Korridor vorzugeben, den wir gehen wollen, und immer mal wieder zu gucken, sind wir jetzt noch richtig unterwegs oder sind wir es nicht? Und das ist ein dauerhafter Prozess.
Ich finde das spannend. Ich würde gerne noch mal kurz auf eine Sache reingehen. Du hast gerade gesagt, dass, wenn alles gut läuft, dieses Jahr sozusagen ein Rekordjahr wird.
Ja.
Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen auf die letzten 3-4 Jahre reingehen. Ihr habt ja relativ viel gemacht. Das Hochregallager wurde eingeführt. Es wurden sozusagen auch, wenn wir das auch gerade unten gesehen haben, ist es ja hochautomatisiert. Was würdest du selber als Wachstum definieren? Ist es tatsächlich die Abfüllmenge bei Filser? Ist es der EBITDA am Ende des Jahres? Was sind tatsächlich für euch eigentlich die Kernaspekte des Geschäftsmodells, also auch in der Zukunft? Geht es darum, eigentlich kosteneffizienter am Ende die Abfüllung zu betreiben, oder geht es darum, auch noch ein Stück weit noch mehr sozusagen Litern die Abfüllung zu bekommen, also noch einen größeren Markt zu bedienen, oder ist der eigentlich schon so stark ausgereizt? Also wo ist so ein Stück weit das Wachstum von Filser, oder ist mehr oder weniger das Wachstum auch in der Effizienzsteigerung oder in der noch besseren Positionierung, auch im Sinne von den Themen, die du vorhin genannt hast, Nachhaltigkeit, ja. Das klarste Wasser, die wenigsten sozusagen Zusatzstoffe etc.?
Ja, es gehört beides dazu. Also im Wachstum gehört die Topline dazu, dass wir in Absatz und Umsatz wachsen. Ich habe mich gerade mit den 580 Millionen Füllungen für dieses Jahr auf die Absatzmenge bezogen. Ja. Und alles andere, was danach kommt, also nicht alles andere, was du eben nochmal angesprochen hast, wie positionieren wir uns im Markt, wie kommunizieren wir, dass wir mit Filsa ein wirklich ganz besonders reines Mineralwasser haben, übrigens auch als eins der ganz wenigen Mineralwasser in Deutschland biozertifiziert, was längst nicht jedes Mineralwasser könnte.
Was heißt Biozertifizierung? Ich glaube, für viele ist das ein Punkt, den sie vielleicht nicht verstehen. Also wie kann ein Wasser ein Biosiegel bekommen?
Also die Biozertifizierung bei Mineralwasser ist tatsächlich nicht selbsterklärend. Deswegen kriegen wir die Frage schon mal häufiger und wir freuen uns eigentlich immer drüber, wenn wir die Frage gestellt bekommen, weil wir dann die Gelegenheit auch bekommen, dazu ein paar Sätze zu sagen. Also Biozertifizierung bei Mineralwasser hat zwei Dimensionen. Zum einen ist es die Reinheit des Mineralwassers, die dazugehört und die nach den Kriterien des Biomineralwasser e.V., die noch von einem unabhängigen Institut immer wieder überprüft werden, deutlich strenger sind als die gesetzlichen Kriterien der Mineral- und Tafelwasserverordnung. Das heißt also, die Reinheit des zertifizierten Biomineralwassers ist nochmal eine Stufe höher, als das herkömmlich so sein muss. Die zweite Dimension betrifft die Unternehmensführung. Wir erlegen uns zusätzliche Aufgaben auf, was die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts angeht, was die Klimaziele angeht, was die Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter angeht und auch was die Förderung der biologischen Landwirtschaft angeht. Und deswegen sind wir auch mit dem Biomineralwasser e.V. sehr gut vernetzt, mit Biolandwirtschaftsverbänden wie dem AÖL oder Bioland oder Demeter oder wer sich da alles tummelt. Also es ist eine fantastische Gemeinschaft, in der wir auch immer wieder weiter lernen, wie die Ziele der nachhaltigen und auch biologischen Landwirtschaft weiter vorangetrieben werden können.
Wenn ich das jetzt so höre, ist die letzten Jahre extrem viel passiert.
Ja.
Ihr habt extrem viel investiert, euch mit natürlich auch den aktuellen Gegebenheiten auseinandergesetzt. Lass uns mal ein Stück weit nochmal, wir reden ja auch über Nachfolge, nochmal so ein bisschen an deine Anfänge zurückgehen, wo du eigentlich das Ruder in die Hand bekommen hast.
Ja.
Wie war das für dich? Also bist du reingekommen? Erzähl dir vielleicht noch ein bisschen, wie das damals, nicht wie es abgelaufen ist, aber was war eigentlich der Start, den du vorgefunden hast bei Filsa, beziehungsweise mit welchen Themen du tatsächlich dann sehr schnell auch in die Bütt gegangen ist, würde man sagen. Weil es ist ja tatsächlich sehr, sehr viel passiert, wenn man so ein bisschen auf deinen Werdegang schon zurückblickt.
Das stimmt. Also meine erste Position hier im Unternehmen war, wenn man es heute bezeichnen würde, Head of Innovations.
Mhm.
Und das war für mich natürlich eine tolle Gelegenheit nach meiner kurzen Erfahrung in anderen Brunnenunternehmen, hier im Unternehmen nochmal zusätzlich zu lernen, die Besonderheiten unseres Hauses. Denn Innovationsmanagement ist halt ein Querschnittsthema. Du sprichst mit der Produktion, mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, mit der Entwicklung, wobei unsere Entwicklung intern auch nur funktioniert in Zusammenarbeit mit guten außer Haus stehenden Partnern. Natürlich mit dem Vertrieb sehr intensiv, denn wir brauchen nicht zu entwickeln, was am Markt vorbeigeht. Und das war für mich natürlich dann auch die erste Gelegenheit, besondere Richtung einzuschlagen, was die nachhaltige Entwicklung angeht, was modernere Produkte angeht, als wir sie damals hatten. Also wenn man den Zeitraum noch mal ein bisschen weiter spannt, zu meines Großvaters Zeiten, hatten wir exakt drei Produkte. Das war klassisches Mineralwasser mit Kohlensäure, dann gab es einen gelben und einen weißen Sprudel und alles in der Brunnenperlenflasche, das war's. Das war natürlich herrlich einfach, aber die Bedürfnisse von uns allen haben sich ja total gewandelt. Also wir kommen ja fast schon hin zu persönlich Tailor-Made-Produkten, die jeder am besten haben möchte. Ganz so weit geht's natürlich nicht, aber unser Sortiment ist sehr, sehr, sehr viel breiter geworden. Also wir haben von natürlichem Mineralwasser, was nach wie vor unser Hauptprodukt ist, haben wir dann über einen Flavored Water mit Bio-Aromen, haben wir leichte Limos, auch Bio-Limos, dann haben wir leichte Schorlen, dann haben wir unser H2-Obst, dann haben wir normale Schorlen, diese ganze Bandbreite der Produkte, die dann nochmal multipliziert wird mit den verschiedenen Verpackungsarten, die jeweils nochmal zu ihrer Verwendungssituation passen müssen. Das ist natürlich ein riesengroßes Feld geworden, und das ist ein Feld geworden, auf dem wir unsere Philosophie umsetzen können für jeden, für jede Konsumsituation, für jede Verzehrs- und Trinksituation, das optimale Produkt in der optimalen Verpackung anzubieten.
Das Wirtschaftsversprechen Deutschland lebt von euch. Von euren Gedanken, eurer Neugier und eurer Unterstützung. Wenn ihr also etwas aus den Gesprächen mitnehmt, inspiriert werdet oder neue Perspektiven entdeckt, was ich absolut hoffe, denn dafür machen wir das Ganze auch, dann habe ich eine Bitte. Abonniert den Podcast und schenkt uns eine Top-Bewertung. Denn dann haben wir die Chance, das Wirtschaftsversprechen Deutschland täglich zu verbessern und auf das nächste Level zu bringen. Ich sage danke dafür und weiter geht die Reise.
War es für dich an der Stelle eigentlich immer klar, dass du in dieses Unternehmen reingehst? Du warst Anfang 30, als du in die Geschäftsführung reingegangen bist. Du hast es gerade beschrieben. Es gab Wasser, es gab stilles Wasser und es gab einen Sprudel.
Das war ehrlich? 70er Jahre.
Gut, also, aber wenn ich mir jetzt die Palette anschaue, ich glaube, das war vor 20 Jahren, gab es sie in dieser Breite natürlich auch noch nicht.
Ja, es gab auch schon einiges, aber es gab noch nicht so viel. Und die Frage, gehe ich ins Unternehmen oder nicht, die habe ich eigentlich erst wirklich kurz vorher entschieden. Das war Mitte der 2000er Jahre. Also ich habe Jura studiert, ich habe beide Staatsexamen gemacht. Dann bin ich zum Wettbewerbsunternehmen gegangen und habe dann zum ersten Mal so richtig hardcore in die Getränkeabfüllung reingeschnuppert. Und das hat mir dann noch mehr Spaß gemacht als die Juristerei. Und
kann ich sehr gut verstehen. aber war das denn Ziel deines Vaters? Ihr werdet ja damals sehr häufig auch über dieses Thema wahrscheinlich gesprochen haben. Und du wirst ja auch in dieser Umgebung der Firma gewesen sein. War das aus Sicht deines Vaters eigentlich ein geschriebenes Gesetz, dass du hier einsteigen würdest? Er war in der dritten Generation, du dann logischerweise die vierte. Ja. Eigentlich war das doch ein vorgeschriebener Weg. Oder war das?
Das war es glücklicherweise überhaupt nicht. Mhm. Also beide meine Eltern, also meine Großeltern haben das vielleicht noch anders gesehen, aber meine Eltern waren damals, 70er, 80er Jahre, schon so modern zu wissen und auch uns beiden, also meiner Schwester und mir, in aller Deutlichkeit zu sagen, dass das überhaupt nicht unser Weg sein muss. Dass es toll sein kann, wenn man sich dafür entscheidet, aber eben auch nur dann, wenn man sich dafür entscheiden will. Mhm. Und dass man überhaupt nicht gut aufgehoben ist, wenn Anlage und Begeisterung auf ganz anderen Feldern liegen. Familienunternehmer zu sein, ist kein 9-to-5-Job. Deswegen heißt es vielleicht auch Familie und Unternehmen, weil beides so eng zusammengehört und beides verflochten ist und beides dann eben auch nur miteinander funktionieren kann. Also natürlich ist man anders unterwegs, als hätte man einen getakteten Arbeitstag, und natürlich spielt sich das auch ins Familienleben hinein und umgekehrt. Aber das ist auch richtig so. Und mein Punkt ist, wenn man das nicht will, ist es definitiv die falsche Entscheidung, eine Unternehmensnachfolge anzutreten. Und wenn man es aus gefühlten Erwartungen macht, sollte man lieber vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob es so richtig ist.
Also übersetzt gesagt, du sagtest, deine Jungs gerade sind 16, 18, sind kurz vorm Schulabschluss. Die müssen jetzt nicht ein Studium ausgerichtet auf Abfüllung bei einem Brunnenunternehmen machen.
Nein, keinesfalls. Und, also ich lege Ihnen keine Steine in den Weg, aber mein Weg ist da, Ihnen wirklich sehr offen vorzuleben, wie der Tag und das Leben eines Familienunternehmers ist. Und natürlich bekommen Sie es sehr intensiv mit. Und das gibt Ihnen vielleicht den besten Kompass dafür, eine eigene Entscheidung treffen zu können, ob Sie es für sich wollen oder nicht.
Wenn du das gerade sagst, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus bei dir? Gibt es den überhaupt?
Genau. Also das wäre jetzt echt meine Antwort gewesen. Das Schöne daran ist, dass es einen typischen Arbeitstag nicht gibt. Also nicht irgendwie morgens um 9 erstmal das machen, das machen, das machen. Also die Tage fangen sowieso erstmal früher als 9 an. Aber es gibt gewisse Säulen. Mhm. Mit gewisse wiederkehrende Ereignisse, Entscheidungsrunden, die fest wiederkehrend terminiert sind, die dann, na klar, vielleicht auch mal verschoben werden können, aber die so plus minus eigentlich wiederkehren und dann eine gewisse Struktur geben. Aber es gibt nicht einen Tag, der einem anderen völlig gleicht. Und das ist eine Besonderheit im unternehmerischen Leben. Vielleicht gibt es in anderen Berufen auch, aber in meinem Beruf ist das eine Facette, die ich sehr, sehr gerne mag. Eine andere Facette ist, dass man viel gestalten kann. Wir sind ein sehr schlank aufgestelltes Unternehmen. Wir sind zwei Gesellschafter. Wir haben keine große Gesellschafterstruktur. Wir sind einander verantwortlich, aber vor allem eben auch dem Markt und unseren Kunden. Und damit können wir sehr frei und sehr positiv agieren.
Als du vor 20 Jahren in die Geschäftsführung eingestiegen bist, würde mich an der Stelle noch interessieren, wie war das damals? Hat dein Vater losgelassen? Hat er noch aktiv mitgewirkt? Konnte er loslassen? Hat er dich treiben lassen? Weil du beschreibst die ganze Produktpalette, die sich jetzt ja auch über die Jahre entwickelt hat.
Ja.
Da waren mit Sicherheit auch mal Produkte dabei, die nicht so 100% funktioniert haben wahrscheinlich. Scheitern gehört eben auf so einem Weg des Ausprobierens halt auch mit dazu.
Natürlich, ja, natürlich gehört Scheitern dazu.
Hat dich dein Vater in dieser ganzen Zeit wirken lassen?
Also mein Vater ist 1988 verunglückt und es war nicht mehr die Generationsfolge von meinem Vater auf mich. In der Situation war mal seine Schwester, also meine Tante, diejenige, die die Familienfahne im Unternehmen bis dahin hochgehalten hat. Und ich glaube, es gibt wenige Familienunternehmen, in denen ein solcher Wechsel ganz reibungslos verläuft. Denn auch die bisher Aktiven haben ja das, was sie gemacht, nicht nolens volens gemacht, sondern deswegen so gemacht, wie sie es gemacht haben, weil sie dafür eine hohe Überzeugung hatten. Und das dann geändert zu sehen, ist im ersten Moment vielleicht nicht leicht, bedarf auch sicherlich einer gewissen Disziplin. Und hat ganz hohe Anforderungen an den Umgang miteinander. Wie offen geht man dann auf Gesellschafterseite, vielleicht insbesondere zwischen den beiden Hauptakteuren, dem Abgebenden und dem Übernehmenden, damit um? Und wie geschlossen kommuniziert man das, was man gemeinsam erarbeitet oder wo man sich gegenseitig die Felder und Freiräume dann auch ganz aktiv überlässt? Wie geschlossen trägt man das in das Unternehmen und damit auch in den Markt? Das war in der Generationsfolge, die meine Schwester und ich dann erlebt haben, nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube auch, dass das dazugehört.
Ich würde nochmal das Thema auf eine andere Ebene bringen, bezüglich auf den Blick von dir auf Deutschland, aber auch ein bisschen auf den Blick auf die Getränkeindustrie allgemein. Dass wir nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie nimmst du das gerade wahr? Also man sieht ja das tatsächlich, dass sowohl in der Industrie, es gibt auch sehr viel Konsolidierung an bestimmter Stelle, aber auch politische Aktivitäten etc. natürlich große Herausforderungen darstellen, um in Deutschland, um in bestimmten Märkten, auch gerade mit richtigen Produktionsstandorten sozusagen wirtschaftlich, sag ich mal, sehr, sehr gut zu funktionieren. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind die größten Herausforderungen, die eigentlich jetzt gerade die Getränkeindustrie hat, ja, und mit welchen Themen muss man sich eigentlich heute sehr, sehr intensivst auseinanderzusetzen, um auch irgendwie in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch eine gute Marktposition zu behalten. Gibt es da bestimmte Themen, die ganz vorne stehen? Also wir sehen ja, dass eine Besteuerung von Zucker ein Thema ist in den politischen Ebenen. Wir sehen, dass natürlich auch andere Aspekte da sind, auch der Wettbewerb ein Stück weit auch aus dem Ausland. Ja, es gibt, wenn man heute in einen Supermarkt reinkommt oder in den Getränkefachhandel reingeht, also die Auswahl an Wasser, ich würde sagen, die ist eher größer geworden als kleiner. Also es ist eine subjektive Wahrnehmung. Wie nimmst du den Markt wahr? In der Industrie, aber auch so generell?
Ich würde das ganz gerne wirklich eher generell beantworten als nur in der Industrie, weil das Thema, glaube ich, sehr viel größer ist als auf unsere Branche bezogen. Und dann kann ich vielleicht nochmal zum Abschluss eine kleine Ableitung in unsere Branche hineinziehen. Ich habe im Moment die Beobachtung, dass wir in einer schwierigen Situation sind, insgesamt in unserer Wirtschaft, und dass wir große Anstrengungen unternehmen müssen, um aus dieser Stagnation herauszukommen. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass wir das nicht schaffen, indem wir noch mehr Staatsgläubigkeit, noch mehr Staatshörigkeit, noch mehr lieber Vater Staat, versorge mich Mentalität kriegen, sondern indem wir wirklich, wie Roman Herzog das in seiner Rückrede beschrieben hat oder wie Wolfgang Schäuble das in seinem besseren Buch 1994 und der Zukunft zugewandt beschrieben hat und wie jetzt kürzlich Udo Di Fabio das im Handelsblatt im Interview nochmal geschildert hat, dass wir wirklich hinkommen müssen zu einem aktiven, selbstverantwortlichen Gesellschaftsbild, in dem wir selber wieder, und damit meine ich nicht nur Unternehmer, damit meine ich uns alle, aber uns Unternehmer vielleicht in einer gewissen Vorreiterrolle, uns selber wieder am Portepee packen und sagen, es ist unsere Verantwortung, hier wieder nach vorne zu gehen. Das bedarf natürlich eines gewissen positiven Ausblicks und das bedarf eines gewissen Optimismus und das bedarf natürlich auch einer gewissen Kraft. Es bedarf eines Befreiens von zu viel oder zu detaillierten behördlichen, bürokratischen Restriktionen. Aber insgesamt habe ich den Optimismus, dass wir das sehr gut werden meistern können, wenn wir uns denn einmal dessen bewusst werden, dass es eigentlich keinen Weg dran vorbei gibt. Denn wenn wir den anderen Weg gingen, dass wir noch mehr Versorgung, noch mehr Dirigismus, noch mehr Verteilung von Staatsgeldern gehen, dann glaube ich, ist die langfristige Perspektive von 10, vielleicht aber auch 5 Jahren sehr viel düsterer, als würden wir jetzt uns einmal schütteln und auch durchgehen.
Und doch, um das gleich mal aufzugreifen, ich bin da komplett bei dir. Das sehen wir ja bei uns in unseren Geschäftsmodellen ja genauso. Also wir können uns nicht auf den Staat verlassen, um erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz ist es halt, gerade wenn man den internationalen Vergleich anschaut, Energiekosten, das ist ja auch ein Thema bei euch.
Absolut.
Die steigen ins Unermessliche und treiben dann natürlich auch manche Unternehmen geradezu dazu, ins Ausland zu investieren, abzuwandern, weil dort ja die Bedingungen besser sind. Was würdest du dir denn an dieser Stelle für eine Art von Politik dann wünschen?
Ich würde mir wirklich eine Rückbesinnung auf nicht freie Markt, aber sozial gestaltete marktwirtschaftliche Kräfte wünschen. Es sind die Energiekosten, die sehr hoch sind. Es sind auch andere Kosten, die sehr hoch sind. Es sind auch Arbeitskosten, die sehr hoch sind. Und damit meine ich nicht das, was beim Arbeitnehmer in der Tasche landet, sondern das, was alles nebenbei noch mitfinanziert wird. Mhm. Wir haben nur als Beispiel, und damit spreche ich gar nicht bei uns fürs Unternehmen, wir haben insgesamt in Deutschland einen sehr, sehr hohen Krankenstand, der natürlich mit Kosten verbunden ist, die erwirtschaftet werden müssen. Sind das jetzt Krankenstände, die kommen, weil wir alle in einer gedrückten Stimmung sind und deswegen vielleicht auch eine Erkältung oder einen Schnupfen ernster nehmen, als er vielleicht sein müsste oder wo es herkommt, das kann ich alles nicht beurteilen. Und es kann natürlich auch wirklich sein, dass eine gedrückte Stimmung sich dann auf die Gesundheit auswirkt und solche Auswirkungen. Aber insgesamt haben wir viel zu viele Facetten, in denen wir zu schwerfällig sind, in denen wir zu viel mit uns mitschleppen. Und auch da wieder, es ist Initiative, die davon befreien kann. Also ich habe kürzlich, nur um das mal an einem Beispiel plastisch zu verdeutlichen, ich habe kürzlich mit einem Kunden gesprochen, im Getränke-Einzelhandel, also im Getränke-Abholmarkt. Der stand mit 39 Fieber an der Kasse und hat nebenbei noch das Leergut zurückgenommen, weil 2 seiner Mitarbeiter um 9 angerufen haben, dass sie um 8 nicht zum Dienst gekommen sind, wegen irgendeines Schnupfens oder vielleicht war es auch eine Karte. So, und dann steht dieser Kunde, der nun wirklich krank war, der stand dann alleine davor und hat den Rest geschmissen. Das sind so Situationen, die schwierig sind. Und das sind keine Einzelfälle. Ähnliche Geschichten hören wir quer durch, auch aus der Kundschaft.
Also wir sehen natürlich, also ich unterstreicht das und man sieht am Ende auch, ich mag den Spruch, wer die Zukunft denken kann, ja, investiert auch anders in diese.
Ja.
Das habt ihr ja ein Stück weit getan.
Ja.
Wenn ich jetzt das Hochregallager nehme, technisch, ich würde fragen, wie hoch ist der Automatisierungsgrad? Wahrscheinlich relativ hoch. Ist das natürlich A, der Glaube an den Standort Deutschland, B, natürlich auch in Vorbereitung auf, wir müssen eine vielleicht höhere Abfüllmenge, die wir uns vorstellen, auch mit weniger Ressource Mensch auch umsetzen. Ja, ich meine, ihr lebt auch hier in ländlichen Gebieten. Fachkräfte ist immer ein Thema, egal in welcher Form. Ja, es muss nicht jetzt irgendwie der IT-Dienstleister sein, sondern auch wirklich der am Ende vielleicht auch am Band steht etc. Das merken wir auch in anderen Industrien. Inwieweit siehst du das hier an einem Standort, wie ihr euch aufstellt, als zukunftssicher? Also das, was ich jetzt sehe mit dem Hochregallager und sonstiges, sind das Investitionen, das sind wahrscheinlich auch höhere Millionenbeträge, die da reingeflossen sind, die am Ende für die Sicherheit in der Zukunft abgebildet sind?
Ja, wir investieren an diesem Standort und auch an den anderen beiden Standorten, die wir in der Unternehmensgruppe haben, sehr positiv und sehr langfristig. Das hat natürlich auch noch ein paar Rahmenbedingungen dabei, aber unsere Investitionen in Maschinen, Abfüllanlagen, Verpackungen und so weiter, die sind recht hoch. Das hast du absolut zutreffend beobachtet. Wir haben aber auch ein Ziel damit. Unser Ziel ist immer standortverbunden. Wir werden unsere Mineralbrunnenstandorte weiter ausbauen und verbessern. Und wir glauben auch an die Standorte. Wir glauben auch daran, dass unsere Investitionen immer dazu dienen müssen, uns noch ein Stück nachhaltiger, noch ein Stück effizienter, noch ein Stück zukunftsfähiger aufzustellen. Und wir haben das, war auch eine meiner ersten Pflöcke hier im Unternehmen, unser Leitbild aufgestellt, Protecting Tomorrow Today, heute unser Morgen schützen. Und das ist das, was uns von der Firmenhaltung, von der Philosophie, aber eben auch von unseren Investitionen her leitet, was uns auch dabei leitet, zu beobachten und zu steuern, wie gehen wir mit der wertvollsten Ressource um, die wir haben, nämlich unser Wasser, das wir hier fördern dürfen. Was tun wir, um unser Wasser zu schützen und was tun wir, um das, was um das Wasser herum ist, zu schützen und das, was vielleicht auch oberflächennah sichtbar ist, was für die Artenvielfalt zu tun, was für die Wasserregeneration im Bodenhaushalt zu tun, was für zukunftsverträgliche Landwirtschaft zu tun. Das sind große Themen für uns und natürlich auch Klimaschutz ganz besonders.
Ich finde es schön, dass du das gerade ansprichst. Und kommt gleich bei mir. Ich habe immer das Gefühl, dass Wasser, ich meine, in vielen Ländern hat das einen hohen Wert. Ich finde das in westlichen Welt hat eigentlich Wasser keinen Wert, also gefühlt keinen Wert. Wie nimmt man das wahr als jemand, der Wasser produziert? Also wenn ich draußen gucke, wenn die Leute ringen sich ja schon auf, wenn irgendwie eine Flasche Wasser irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr kostet, ja, oder da die Preise ein bisschen angehoben werden. Wie ist das für euch sozusagen diese Wertschätzung Wasser? Bei euch ist sie wahrscheinlich sehr, sehr hoch.
Ja.
Aber wie clasht das eigentlich so ein bisschen mit den Verbrauchern? Also versteht der Verbraucher, wie wertvoll Wasser ist, wie hoch sozusagen auch die Anstrengungen sind, um sozusagen eine reine Form von Wasser sozusagen zu präsentieren? Oder ist der Verbraucher bis heute noch nicht wirklich so stark sensibilisiert rund um das Thema Wasser? Wie nimmst du das wahr?
Also das würde ich gerne noch ein bisschen weiterführen. Das ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel dafür tun, kommunikativ dafür tun, die Wertschätzung für dieses Juwel Wasser, Mineralwasser zu steigern. Und in der Differenzierung eben Wasser und Mineralwasser ist, glaube ich, schon der erste Punkt. Wir haben in Deutschland, und unterstreiche ich wirklich glücklicherweise, ein Leitungswasser, was man bedenkenlos trinken kann, ohne gleich krank zu werden. Von diesen vielleicht 140 Litern, vielleicht sind es nur noch 130, die wir pro Kopf und Tag verbrauchen, trinken wir aber keine 2%. Ein bisschen mehr nehmen wir noch, um damit zu kochen, aber der Großteil geht ja wirklich für Hygienezwecke bis zum Autowaschen drauf. Beim natürlichen Mineralwasser ist das anders. Natürliches Mineralwasser wird ausschließlich für den menschlichen Verzehr gewonnen und abgefüllt. Hergestellt kann man ja gar nicht sagen. Wir machen ja kaum etwas damit. Also wenn wir das Wasser aus dem Boden fördern, dann entziehen wir dem Wasser das Eisen, weil es sonst rostig schmecken und ausflocken würde, und wir geben Kohlensäure drauf. Und dieses Eisenentziehen passiert einfach nur durch eine Belüftung. Da flockt dann das gelöste Eisen aus und wird über Kies abgefiltert, und mehr machen wir damit nicht. Das Wasser ist also so, wie es aus dem Boden kommt, unberührt und rein. Wie gesagt, wird ausschließlich für den menschlichen Verzehr gewonnen und abgefüllt, und wir deutschen Mineralbrunnen verbrauchen mal gerade 0,6% des in Deutschland geförderten Trinkwassers. Das ist immer wieder eine Zahl, die man sich mal vor Augen halten muss, um zu sehen, wie absurd es eigentlich ist, dass in Diskussionen, wie gehen wir als Gesamtgesellschaft mit der knappen und kostbaren und nicht endlos verfügbaren Ressource Wasser um? Für welche Zwecke verbrauchen wir sie? Und diese 0,6% am gesamtgeförderten Grundwasser ausschließlich für den menschlichen Verzehr ist da, glaube ich, eine gute Zuordnung. Viel besser und viel wichtiger als vielleicht in mancher Industrie. Das natürliche Mineralwasser in dieser gerade eben kurz angerissen besonderen natürlichen Verfügbarkeit und Unberührtheit ist etwas, dessen Wert wir gar nicht zu viel betonen können, und deswegen tun wir es immer wieder. Und ja, das ist ein hoher Aufwand, den wir als Unternehmen, aber ich glaube auch die ganze Brunnenbranche betreibt.
Da würde ich gleich einhaken, weil natürlich, ihr betreibt wirklich viele Programme rund um die Region zum Schutz, Aufforstung, Wildtierhaltung. Das ist ja tatsächlich wirklich vorbildlich. Ihr zeigt auch eine lokale Verantwortung, indem ihr Sportvereine fördert, also auch als Marke sehr präsent seid. Ich würde jetzt mal gerne den Blick noch mal ein Stück weit nach vorne werfen, weil natürlich es gibt ja manche Politiker, die das tatsächlich nachhaltig leugnen, aber der Klimawandel ist ja da. Und wir haben absinkende Grundwasserspiegel. Ja. Wir stehen in der Zukunft vor Herausforderungen, wie wir mit der Quelle Wasser, ob jetzt Mineralwasser oder Nutzwasser, umgehen. Ja. Wie seid ihr dort aufgestellt? Wie sieht die Brunnenförderung in 10 Jahren aus? Wie ist es sichergestellt, dass wir halt auch in 10 Jahren genau die gleichen Absatzmengen, im besten Fall sogar noch deutlich mehr, und dennoch keine Herausforderungen für die Natur haben?
Ja, also ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle in der Gesellschaft stellen, und die sehr wichtig zu beleuchten ist. Also um die Auswirkungen da nochmal wirklich beurteilen zu können, muss man sich eins nochmal vor Augen führen. Das natürliche Mineralwasser, was wir fördern, und das gilt für andere Mineralbrunnen genauso, ist kein Wasser, was mit oberflächennahem Grundwasser in Kommunikation steht. Das Wasser, was wir fördern, ist vor einigen tausend Jahren gebildet worden. Es strömt auch in ganz langen Zeitraum nach. Das heißt also, man darf sich das nicht vorstellen als Blase, die man anpiekt und leerpumpt. Aber eine Kommunikation mit den oberflächennahen Grundwasserleitern oder mit Oberflächenwasser findet nicht statt. Das wissen wir deswegen so genau, weil wir seit vielen Jahren nicht nur unsere Brunnenpegel messen und beobachten, sondern ein Vielfaches an Grundwassermessstellen im tiefen Wasser und im oberflächennahen Wasser haben, mit denen wir sehr, sehr genau monitoren, wie sich die Grundwasserströme verhalten. Und anhand dieses Grundwassermodells wissen wir auch sehr genau, wie viel wir aus den einzelnen Brunnenentnahmestellen fördern können und wo vielleicht eine Grenze ist. Und von dieser vermuteten Grenze bleiben wir immer noch deutlich drunter, damit wir absolut sicherstellen, dass wir nirgends ein Vakuum erzeugen oder einen Nachsog erzeugen, der dann vielleicht die unterirdischen Strömungsverhältnisse auseinanderbringen würde. Das heißt, in dem Wasserkonflikt, im Wassernutzungskonflikt an den trockenfallenden Gräben sind Mineralbrunnen nicht beteiligt, weil sie einfach kein oberflächennahes Wasser nutzen. Und deswegen bin ich sehr sicher, dass das rein hydrogeologisch betrachtet die Mineralwasserförderung in diesem Umfang, wie wir und andere Brunnen sie betreiben, auch dauerhaft stattfinden können. Wo Restriktionen sind manchmal in Diskussionen mit der Behörde, wir können ja nicht einfach so lospumpen, sondern wir brauchen dafür eine behördliche Genehmigung. Und diese behördliche Genehmigung oder Erlaubnis ist früher immer auf 30 Jahre erteilt worden. Mittlerweile wird das diskutiert, ob es wirklich noch 30 Jahre sein müssen oder ob man da kurzfristige oder widerrufbare Erlaubnisse erteilt. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Denn zum einen, hatte ich gerade kurz geschildert, die Menge, die wir als Unternehmen oder wir auch als Mineralbrunnenbranche insgesamt fördern, ist sehr, sehr gering. Auf der anderen Seite steht, dass wir ausschließlich für den menschlichen Verzehr gefüllt werden oder unser Mineralwasser abfüllen, und dass wir deswegen auch zur kritischen Infrastruktur zählen. Warum? Weil es in Situationen sehr klug ist, eine nicht leitungsgebundene und redundante Versorgung mit sicherem Trinkwasser zu haben. Also wir erinnern uns leider alle noch an die Katastrophe im Ahrtal, in der plötzlich kein Leitungswasser mehr zur Verfügung stand oder andere Situationen. Oder wenn man sich in Horrorszenarien mal ausmalt, dass es vielleicht sehr viel einfacher sein könnte, ein Trinkwassernetz lahmzulegen als 230 Mineralbrunnenstandorte in Deutschland, dann ist es auch richtig, dass wir als Brunnenbranche zur kritischen Infrastruktur gehören. Dem sollte aber umgekehrt dann eben auch entsprechen, dass die behördlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen dafür stehen.
Absolut. Aber da geht es ja auch um einen vernünftigen Planungshorizont auf beiden Seiten gewährleisten zu können. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Gibt es eigentlich, wenn wir gerade auch schon so ein bisschen vom Morgen sprechen, steht irgendwas gerade in der Pipeline, was jetzt so die nächsten Jahre ansteht? Ist Produktinnovation angesagt? Sind es andere Themen eher? Kann man schon irgendwas anteasern? Oder gibt es da überhaupt irgendwas? Die Weihnachtsschorle?
Du hattest unsere Innovationstaktung ja schon mal angesprochen und Innovationsdichte der letzten Jahre. Und das stimmt ja auch. Wir haben sehr viel und sehr intensiv in die Logistik investiert. Übrigens, um das nur einfach nochmal zu schildern, dass wir unser Horeca-Lager mit einem hohen Automatisationsgrad fahren und da weniger Staplerfahrer einsetzen müssen, als wir es im klassischen Blocklager tun müssten, hat nichts damit zu tun, dass wir die Staplerfahrer nicht wollen, sondern dass wir die Staplerfahrer gar nicht bekommen im langfristigen Horizont. Also im Moment haben wir noch genug, aber im langfristigen Horizont wäre es ein hohes Risiko, weiterhin darauf angewiesen sein zu müssen. Wir haben unsere beschichteten PET-Einwegflaschen in den Markt gebracht. Wir haben jetzt gerade im ablaufenden Jahr unsere Tetra-Abfüllung eingeführt und eingeführt. Und es stimmt trotzdem, wir haben auch noch die nächste Überraschung im Köcher. Die werden wir wahrscheinlich im ersten Quartal 25 kommunizieren und dann erzähle ich auch mehr davon. Im Moment muss ich noch die Decke drüber
halten. Aber es hat was mit Geschmack zu tun.
Mit Geschmack hat immer alles zu tun, was wir machen.
Er lässt sich nicht locken.
Ja, also, ist gut. Es hat was mit einer noch besseren und noch nachhaltigeren, noch ressourcenschonenderen Verpackung zu tun.
Ihr Lieben, ab 2025 gibt es beim Wirtschaftsversprechen Deutschland ein neues Format. Mein Quartal, meine Welt, deine Fragen. Einmal pro Quartal nehme ich mir jetzt die Zeit, um alleine vor das Mikrofon zu treten und gemeinsam mit euch auf die letzten Folgen zurückzublicken, aktuelle Themen aufzugreifen und das Beste, eure Fragen zu beantworten. Denn mich erreichen immer mehr Fragen und es wird Zeit, diese auch mal wirklich gebündelt zu beantworten und sich dafür auch wirklich Zeit zu nehmen. Und egal, was ihr schon immer wissen wolltet, persönlich, beruflich, visionär, alles ist erlaubt. Ob es um die Zukunft der Wirtschaft geht, um meine Arbeit als Keynote-Speaker oder um meine persönlichen Learnings aus dem Alltag, eure Fragen machen genau diese Session lebendig. Und natürlich gebe ich auch nochmal einen kleinen Ausblick, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt, sei es im Podcast, wo ihr mich vielleicht auch live erleben könnt oder was es sonst noch Spannendes gibt. Deswegen sendet mir gerne weiterhin und vor allem jetzt auch eure Fragen, sei es per Mail, über Social Media, wherever, whatever. Ich freue mich riesig drauf. Lasst uns diese Folge und dieses Format, mein Quartal, meine Welt und deine Fragen zu etwas Besonderem machen. Bis ganz bald. Ich meine, ihr habt euch der Nachhaltigkeit verschrieben.
Ja.
Das hat natürlich aber auf einer Seite auch extrem große Hürden, weil die Nachhaltigkeitsthemen, auch gerade aus Brüssel, die kommen, natürlich immer stringenter werden und auch umfangreicher werden, wenn es auch um Verpackungselemente geht und sonstige Sachen. Was ist eine Entwicklung, die du dir auf der anderen Seite irgendwie wünschst? Also mal umgekehrt gesehen. Also gibt es zum Beispiel eine technologische Entwicklung? Ich meine, alle haben momentan den Hype um künstliche Intelligenz oder Quantencomputing oder andere Elemente. Gibt es ein Thema, wo du sagst, darauf würdest du dich tatsächlich freuen, wenn diese Elemente sich noch besser, noch weiter, gegebenenfalls sogar schneller entwickeln, weil sie extrem zuträglich wären für die eigene Marke, die eigene Produktion, die Effizienz, die Wertschöpfung etc. Gibt es da Themen, die ihr euch gerade so ein bisschen anschaut, die ihr beobachtet, so auch ein bisschen strategisch beobachtet, die einfach, wenn sie sich entwickeln, spannend sein könnten für die eigene Industrie?
Also auch da würde ich jetzt gerne den Fokus mal ein bisschen breiter nehmen und nicht nur auf das eigene Unternehmen oder die eigene Branche schauen. Was ich mir sehr wünsche, ist, dass wir schneller werden in der Entwicklung, in der Förderung von Energien, die uns unabhängiger machen, die vielfältiger sind als die manchmal vielleicht etwas engen Pfade, die wir im Moment in der Entwicklung gehen, und dass wir uns da auch von Restriktionen befreien. Teilweise sind wir dabei, teilweise haben wir da noch einiges vor uns. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Flexibilität. Denn das ist ein Thema, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig wird auf die nächsten Jahre und wo wir, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich, weil ich habe ja gesehen, ihr habt einen wirklich tollen Preis bekommen für euren Nachhaltigkeitsbericht.
Ja.
Im Kern müsstet ihr den
Nachhaltig... Zum zweiten Mal übrigens, bin ich sehr, sehr stolz drauf.
Ja, du Doublesieger quasi. Im Kern müsstet ihr ja so einen Nachhaltigkeitsbericht, der ist ja gesetzlich noch gar nicht vorgeschrieben. Dennoch macht ihr das.
Ja.
Wie wichtig ist es dann halt auch mal einfach auch in der Konkurrenzbeobachtung, in der Marktbeobachtung, genau so ein Element auch deutlich nach draußen zu kommunizieren? Unterscheidet euch das explizit von den Mitbewerbern oder ist das mittlerweile sogar so, dass das, obwohl es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, einfach auch verlangt wird am Markt, damit man eben tatsächlich mal mehr Absätze generieren kann, damit man erfolgreicher werden kann?
Bei uns ist das Teil unserer unternehmerischen Überzeugung. Also wir sind schon nachhaltig gewesen, als es noch umweltfreundlich hieß. Und das werden wir auch weiterhin sein. Und die Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir 2019 bei uns eingeführt, also deutlich vor gesetzlicher Pflicht. Wir werden jetzt auch erst ab, ich glaube, 26 für uns theoretisch vorgeschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts gehen. Wir sind 2023 der Science-Based Targets Initiative beigetreten. Mhm. Heißt also, wir verpflichten uns auf SBTI-konforme Ziele, die bis 2050 den Ausschluss der eigenen Emissionen vorsehen. Wir haben schon von 2010 bis jetzt die produktionsbezogene Energie im Unternehmen um 60% reduziert. Mit diesem Blumenstrauß versuche ich die Frage zu beantworten, dass wir das nicht machen, weil wir dazu gezwungen werden, sondern weil wir das machen, weil wir es für richtig halten. Wir halten es für richtig, erstens uns so aufzustellen, dass wir die Ziele erreichen und an diesen Zielen arbeiten und zweitens auch sehr transparent darüber kommunizieren. Also dieser Award, den wir jetzt bekommen haben und den wir letztes Jahr auch schon bekommen haben, bezieht sich am ersten oder in erster Linie auf die Transparenz unseres Nachhaltigkeitsberichts und da bin ich tatsächlich auch sehr stolz drauf.
Bis 2050 wollt ihr klimaneutral sein. Es gibt natürlich auch bundesweit Projekte, die sich ehrgeizigere Ziele gesetzt haben. Ist 2050 im Grunde aus deiner Sicht ein realistisches Szenario, das auch wirklich bis dahin nachhaltig erreicht zu haben? Oder ist das sogar tatsächlich nochmal auch ein Zeichen, dass ihr noch nicht so richtig schnell auf den Weg dorthin kommen könnt?
Danke für deine Frage. Deine Frage zeigt mir, dass ich unpräzise formuliert habe. Also klimaneutral unter Einsatz von Kompensationsmaßnahmen waren wir schon. Ich glaube, das erste Mal 2023. Vielleicht zwar, ich bin da nicht ganz sicher. Aber unser Ziel ist nicht nur klimaneutral zu werden, sondern unsere Emissionen runterzufahren auf null. Und ich glaube, emissionsfrei zu sein ist ein sehr hehres Ziel und ein sehr anstrengendes Ziel. Ob es tatsächlich 2050 wird oder ob wir noch früher werden, das lässt sich auch noch zeigen. Aber uns ist wichtig, dass wir wirklich die Mittel, die wir einsetzen, da einsetzen, wo wir am Ort zunächst erstmal den größten Hebel haben. Und das bezieht sich übrigens auf Scope 3, also auch die Transporte und vor- und nachgelagerte Stufe werden einbezogen. Wir waren das erste Unternehmen der deutschen Getränkebranche, das sich diesen Zielen angeschlossen hat. Und mir wäre im Moment keins bekannt, ehrlicherweise, dass da ehrgeiziger unterwegs ist als wir.
Es ist auch ein wichtiger Aspekt, genau so
ich würde mal so fast sagen, als Vorreiter in dem Bereich, sehr spitze Positionierung, in die man auch eintritt innerhalb des Marktes, um natürlich auch die Marke Filzer da zu behalten, wo sie sein soll oder auch wenn er auch so wertvoll in einer Aufladung zu positionieren, die am Ende auch eine Wirtschaftlichkeit garantiert. Das ist ja auch ein Thema. Ne? Also man sieht ja, keine Ahnung, kleinere Apfelmengen oder ein Fidschi-Wasser, wo auf einmal dann irgendwie Unsummen an Geld, was ja reines Marketing ist, wo ja keine wirklichen Elemente dahinter stehen. Wie weit ist es einfach auch wichtig, da eine gute Positionierung im Markt zu finden?
Also Positionierung im Markt ist extrem wichtig, aber wir schreiben unseren Nachhaltigkeitsbericht nicht, um unsere Marke zu positionieren. Unsere Marke stellen wir auf, ja, natürlich, und natürlich gehört zu uns, aber mehr als Unternehmensphilosophie, dass wir auch über unsere Nachhaltigkeitsanstrengungen und Ziele berichten.
Das ist ja eine logische Konsequenz im besten Fall.
Genau. Und so kann man es vielleicht auch formulieren. Ich glaube, also Markenpositionierung lebt ja davon, dass ein möglichst breiter Teil der angesprochenen potenziellen oder realen Kunden sich das anschaut oder dass sie damit erreicht werden. Ich glaube nicht, dass unser Nachhaltigkeitsbericht von vielen Konsumenten gelesen wird. Ich glaube, dass also wenn wir es dafür machen würden, wäre es wahrscheinlich falsch eingesetzt.
Der hat auch verdammt viele Seiten, muss ich gestehen. So ein Nachhaltigkeitsbericht. Den musst du hart lesen.
Den musst du reingehen.
Aber Sven hat
es gerade. Beim Schreiben ist es sogar noch aufwendiger als beim Lesen.
Sven hat es gerade angedeutet. Ich würd mal gerne den Blick tatsächlich 10, vielleicht auch 15, vielleicht auch 20 Jahre mal nach vorne werfen. Ja. So lange bist du ja mindestens noch hier am Schlag. Also der Markt verändert sich. Das, was bei deinem Großvater der Fall war, da gab es Sprudel mit Kohlensäure und gelber Sprudel, hattest du gesagt vorhin. Genau. Mittlerweile gibt es halt so eine ultimativ große Bandbreite. Das Kundenverlangen nach Special-Produkten wird immer größer. Mittlerweile musst du ja irgendwie beim Mondschein abgefülltes Mineralwasser nehmen, um auf dem Markt aktiv zu sein. Wie sieht der Mineralwassermarkt in 10, 15 Jahren aus? Was ist, besinnt er sich wieder auf, sage ich mal, das Ursprüngliche? Oder erwarten uns in Zukunft noch irgendwelche abgedrehteren Geschmacksrichtungen oder? Kannst du da schon eine Prognose wagen?
Da kann ich überhaupt keine Prognose wagen, ehrlicherweise. Also ich kann mir vorstellen, dass es in 10, 15 Jahren vielleicht noch wichtiger ist als heute, dass man ein wirklich unberührtes Mineralwasser konsumieren und trinken kann. Seinen Schluck Natur für unterwegs oder für zu Hause. Ich glaube, dass der Kontrast zwischen unserer Umgebung in 15 Jahren, also zwischen unserer Umgebung und unserem Naturverlangen in 15 Jahren noch größer ist, als es heute ist. Und dass das Natürlichste, was man trinken kann, ein natürliches Mineralwasser für uns natürlich optimalerweise von Filzer, dann auch diese Bedürfnisfacette bedienen kann. Ob das zutreffen wird oder nicht, das weiß ich natürlich genauso wenig. Wo ich großen Wert drauf lege, ist, dass wir als Unternehmen, und das ist, glaube ich, viel wichtiger als irgendwelche Einzelentwicklungen, dass wir als Unternehmen in unserer Unternehmenskultur hungrig und pleatsch und flink sind, uns auf wechselnde Bedürfnisse immer wieder einzustellen. Also wenn ich mal in den Rückspiegel gucke, um daraus einen Blick nach vorne abzuleiten. In 112 Jahren Unternehmensgeschichte haben wir zwei Weltkriege erlebt. Wir haben die Hitler-Diktatur erlebt. Wir haben die Weltwirtschaftskrise erlebt. Wir haben ganz, ganz viele Facetten erlebt. Und unsere Vorgängergenerationen haben sich auf jede Facette immer wieder neu eingestellt. In den Nachkriegsjahren war das Hauptprodukt oder das am besten zu verkaufende Produkt war eine Limonade. Warum? Weil es kaum irgendwelche Genussmomente gab. Und das Nadelöhr damals war verfügbarer Zucker. Wenn mein Großvater war in Kriegsgefangenschaft, wenn meine Großmutter hier mal irgendwie zwei Säcke Zucker bekommen hatte, dann war sie natürlich erstens glücklich und zweitens konnte sie dann wieder ein bisschen Limonade abfüllen, was eine andere Limonade war, als wir heute haben. Also viel mehr Zucker, viel weniger Frucht, weil Orangen waren noch weniger noch weniger verfügbar. Aber auch auf solche Situationen haben wir uns eingestellt. Und ich glaube, diese Fähigkeit zu erhalten und diese diesen Hunger in der Organisation zu halten, diese Pleatschheit und Flinkheit zu erhalten, das ist, glaube ich, für unser Unternehmen viel wichtiger, als zu prognostizieren, wie der Markt in 15 Jahren aussieht.
Zum Schluss, ich würde gerne nochmal auf zwei andere Aspekte eingehen oder auf einen Aspekt, der mich irgendwie interessiert, einfach aus so einem, von einem Branchenkenner wie dir, bevor wir danach nochmal in die Auflösung der Two Truths and One Lie kommen. Was war ein Produkt? Muss nicht im Mineralwasserbereich sein, egal im Getränkebereich. Ein bisschen random jetzt die Frage. Was war ein Produkt, was dich gewundert hat, dass es sich durchgesetzt hat, wo du wirklich dachtest, okay, das hat jetzt irgendeiner rausgebracht, das ist jetzt irgendwie auf den Markt gekommen, ein Getränk, keine Ahnung. Nehmen wir so ein, mich hat zum Beispiel gewundert, dass so ein Montana Black als Beispiel, da bringt so ein Gönnergy raus, ja, und auf einmal sehen wir, ich kenne die Zahlen sehr, sehr gut, die im Hintergrund da laufen, dass sich das tatsächlich im Markt durch eine sehr, sehr hohe Community irgendwie auf einmal bewahrheitet.
Ja.
Dass es funktioniert. Ja. Gab es auch andere Elemente, wo du denkst, so, es ist eigentlich verrückt, dass sowas in diesem Markt funktioniert, weil irgendwie der Verbraucher tatsächlich da gefühlt eine Nachfrage oder eine Nachfrage für entwickelt. Gibt es da was, wo du sagst, das hat mich wirklich beeindruckt, dass sie das geschafft haben?
Ja, also beeindruckt ist exakt das richtige Wort. Als ich meinen ersten Red Bull getrunken habe, 1994, habe ich nicht geglaubt, dass das eine große Anhängerschaft findet. Gummibärchen, ja. Ich habe es in der Mittagspause getrunken und hatte am Abend noch was davon. Also es ist irre. Ich war einer von den ehrlicherweise vielen, die sich nicht haben vorstellen können, dass das so ein Knaller wird. Also Respekt vor Dieter Mateschitz und dem, was er da geleistet hat. Respekt vor der Organisation, die er aufgebaut hat. Es ist ein Knallererfolg und einer, mit dem ich nicht gerechnet hätte.
So, aber eine Frage habe ich auch noch. Da lässt du mich noch?
Ja, ja.
Das ist dann, weil unser Special heißt ja Generation im Wandel, ne? Du bist 52.
Ja.
Ich weiß, ist ja noch ein bisschen hin und wir haben ja gerade auch erfahren, mindestens 20 Jahre hältst du ja noch durch hier an der Spitze. Denn aber trotzdem,
ich hab das für einen Scherz gehalten.
Minimum. Dennoch, irgendwann kommt ja die Frage,
ja.
Wie sieht die Nachfolgegeneration aus?
Ja.
Ist das jetzt schon mit Anfang 50 wahrscheinlich noch sehr, sehr weit weg, aber trotzdem umtreibt das irgendwo schon ein Gedankenspiel bei dir? Wie übergebe ich den Laden? An wen übergebe ich ihn? In welcher Konstruktion? Ist das etwas, was einen jetzt schon auch jetzt nicht im täglichen Handeln, aber schon, na klar, Strategien entwickelt man nicht nur für 1-2 Jahre, sondern halt eben auch für längerfristig.
Absolut.
Wie sieht das bei dir aus?
Absolut. Und klar, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, aber diese Überlegung, wie machen wir den nächsten Generationswechsel, haben meine Schwester und ich angefangen uns zu stellen, als wir gerade die übernehmende Generation waren. Und nach dem damaligen Generationswechsel haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie gestalten wir den nächsten, wie bereiten wir ihn so vor, ohne natürlich die Akteure zu wissen, die dann am Tisch sitzen werden. Ja, wir wissen ja nicht, ob die Kinder Lust haben, das fortzuführen und wenn ja, in welcher Rolle. Und da muss ich aber sagen, sind wir mittlerweile als Unternehmen, aber auch als Mittelstand oder Familienunternehmer insgesamt sehr viel breiter aufgestellt in den Möglichkeiten, die wir da sehen. Es gibt ja alles von Familien, Führung bis zu völlig familienfremd Führung mit Mischpositionen dazwischen, Kombination aus Familien und familienfremder Führung hat sich bei uns die letzten 30 Jahre sehr, sehr gut bewährt. Mit oder ohne Beirat, auch da gibt es dann unternehmensbezogene Konstellationen, aber die Überlegungen, wie gestalten wir das, haben wir tatsächlich seit fast 20 Jahren. Und das ist auch gut.
Schön. Das hört sich gut an. Jetzt zum Abschluss, Two Truths and One Lie. Was war die Lüge? Rind, ja, sozusagen der Gabelstapler-Ausflug oder die Vier-Generationen-Vier-Brüder-Geschichte?
Das Rind ist ein Ziel, noch kein umgesetztes. Und das mit dem Konfirmationsgeld lässt sich auch nicht mehr umsetzen.
Ich sage, es war doch damals der Kassettenrekorder bei dir oder der Tower.
Tatsächlich habe ich von meinem Konfirmationsgeld damals eine sehr nasse und nicht zu bewirtschaftende und deswegen sehr günstig zu schießende kleine Wiese kaufen können und bepflanzt. Das war der eigentliche Einsatz.
Auch immer noch ganz schön spektakulär, also im Vergleich zu dem, was ich damals gemacht habe.
Tja, das sagt sehr viel über dich jetzt, ehrlich gesagt.
Dankeschön.
Nein. Ja, in diesem Sinne würde ich fast sagen, herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für das tolle Interview.
Für das tolle Finale. Vielen, vielen Dank.
Absolut. Und in diesem Sinne, ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Happy 2025. Und Teaser von uns. Die erste Staffel wird, glaube ich, nicht die letzte gewesen sein.
Safe, safe. Wir haben da noch ein paar Ideen im Kopf.
Wir haben da noch ein paar Ideen.
Nach dem Gespräch jetzt.
Sowieso.
Können wir gar nicht anders.
Ganz lieben Dank.
Ich danke euch beiden. Hat mir richtig Freude gemacht.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.